Also wie letzte bei letzten Gelegenheiten werde ich mich sozusagen darauf begrenzen, wahrscheinlich als Kommentar, weil ich habe das Gefühl, dass es immer so läuft, als Kommentar das ein bisschen in einen großen Rahmen zu stellen, ja, also ein bisschen zu kontextualisieren. Und ich denke, dass da die Bedeutung von Althusser, und Althusser hat eine sehr große Bedeutung, ich denke, der immer wieder in Vergessenheit gerät, aber es ist wirklich eine der zentralen Figuren für das 20. Jahrhundert. Seine Bedeutung besteht vor allem darin, dass er die zentrale Problematik des Marxismus sich zugewandt hat, und das ist die Umkehrung der hegelischen Philosophie. Das ist sozusagen der radikalste Gestus, der den Marx vollzogen hat, und gleichzeitig der problematischste. Im Grunde, das war sozusagen der Gestus, mit dem Marxismus sich durchgesetzt hat und gleichzeitig dauerhaft angreifbar gemacht hat. Also wirklich sozusagen der zentrale Punkt des Ganzen. Normalerweise, sagen wir so, denken wir immer noch hegelianisch. Nämlich wir gehen davon aus, wie Hegel es dargestellt hat in einer systematischen Form. Aber die ist ja irgendwie bestätigt von unserer Intuition, ja, dass das Leben darin besteht, dass man die Welt besser und besser erkennt. Ja, man lebt, man beginnt damit, dass man wenig weiß, und dann arbeitet daran, dass man besser und besser weiß, besser und besser weiß und besser die Welt versteht und besser sich orientiert und die Umwelt erkennt und die Gesetze erkennt und die Gesetze der Natur erkennt und dann die Gesetze der Gesellschaft erkennt und bis zu einem gewissen Punkt kommt, wo er auch weiß, dass alles das, was er nicht erkannt hat, noch nicht erkannt hat, auch ein Effekt seiner Erkenntnis und seiner Entscheidung ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, die Amerikaner haben irgendwann nicht weit die Leute auf Mars, oder ich weiß nicht, auf Mond geschossen. Ja. Na gut, man hat es nicht vorgesetzt. Ja. Man schickt diese Expedition auf den Mond nicht mehr, weil man sich entschlossen hat, nicht mehr zu tun. Ja, man hat sozusagen sich gesagt, wir brauchen andere Ausgaben, das ist wissenschaftlich weniger interessant, das ist vielleicht zu kurzspielig, das macht keinen Sinn. Man hat sich darauf verzichtet, das weiter zu erforschen. Im philosophischen Sinne bedeutet aber, dass man sich dem Mond bemächtigt hat. Man hat sozusagen das gesehen, was man sehen wollte, und nicht das nicht gesehen, was man nicht sehen wollte. Man könnte auch unter Umständen einen weiteren Schritt machen. Aber sozusagen, die Sache ist philosophisch gesehen schon entschieden. Und so, hegelianische Praxis besteht darin, dass man mehr und mehr sich der Welt bewusst wird und dadurch die Welt selbst allmählich verwandelt in eine Summe der Erkenntnisse oder Nichterkenntnisse, die man sozusagen als solche verwaltet. Man verwaltet die Grenze zwischen dem, was man weiß und dem, was man nicht weiß. Und in dem Augenblick, an dem die Welt sich einen Ort präsentiert, an dem man diese Grenze verwaltet, ist man im absoluten Geist. Das heißt, man weiß, dass alles, was man in der Welt trifft, ein Gegenstand einer möglichen Erkenntnis ist oder sein kann. Nur so hat sich die Philosophie immer vorgestellt, so hat sich der Mensch immer vorgestellt, so hat sich da die Religion auch immer vorgestellt, das hat sich die Wissenschaft als ein sich weiter und weiter entwickelter Prozess der Erkenntnis. Und die Umkehrung, die Marx vornimmt, besteht darin, dass er sagt, nicht das Denken bestimmt die Welt, sondern die Welt bestimmt den Verlauf des Denkens. Was ist damit gemeint? Damit ist Folgendes gemeint. Der Marx fragt nach dem Ursprung des Erkenntnisinteresses. Er fragt danach, woher kommt das Erkenntnisinteresse ursprünglich. Weil die ganze Philosophie von Marx hat die Erkenntnis und das Interesse an Erkenntnis, der Fortschrittgedanke, der Entwicklung der menschlichen Intelligenz als einen Ausgangspunkt verstanden. Also jede Philosophie der Wissenschaft lebt von diesem Impuls und versteht diesen Impuls als einen grundsätzlichen. Nur Marx hat gesagt, diese Impulse sind sekundär. Das heißt, es gibt im Menschen kein ursprüngliches Erkenntnisinteresse. Es gibt keinen ursprünglichen Drang, irgendetwas überhaupt zu erkennen und irgendetwas zu wissen. Ja? So wie es früher immer wieder vorausgesetzt worden war. Sondern der Mensch ist ein Tier im Wesentlichen. Der Mensch wird nur überleben. Das Einzige, was im Menschen wirksam ist, ist der Überlebensinstinkt. Und dieser Überlebensinstinkt diktiert ihm auch ein Verlangen nach einer gewissen Orientierungsvermögen. Das heißt, man kann überleben, nur wenn man sozusagen sich orientiert. Die Art und Weise der Erkenntnis und die Ausrichtung des Erkenntnisinteresses ist also nicht primär in der menschlichen Natur verankert, sondern ist sekundär in Bezug auf Überlebensstrategien, auf konkrete Überlebensstrategien, die der Mensch jeweils praktiziert. Und das bedeutet, praktizieren muss. Ja? Weil der Mensch wird hineingeboren in eine bestimmte gesellschaftliche, politische, naturgeschichtliche, auch immer Situation hinein. Das heißt, wir sind geboren, um in einem gewissen Teil der Erde zu einer gewissen Zeit überleben zu können. Ja, wir sind sozusagen geschickt und wir versuchen das zu tun. Und das bedeutet nichts anderes, als wir uns zunächst einmal die Frage stellen, wie orientiere ich mich unter den gegebenen Umständen? Diese gegebenen Umstände können sehr einfach sein. Das kann sozusagen Landwirtschaft, das Stone Age sein, ja, das ist der Steinzeit sein. Das kann ein sehr, sehr kompliziertes System sein. Das ist, ich weiß nicht, der komplizierte, moderne Wirtschaft oder es kann ein wissenschaftliches Institut sein. Es kann vielleicht eine Rakete sein, ja, die den Menschen überleben soll. Also die Bedingungen können sehr unterschiedlich sein, unter denen wir überleben müssen. Nur diese Bedingungen, die wir aber nicht kontrollieren, in die wir hineingeboren werden, diese Bedingungen bestimmen die Art und Weise unseres Erkenntnisinteresses und auch unserer Erkenntnis. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen können, dass wir ein primäres Interesse haben an philosophischer und wissenschaftlicher Erkenntnis jeglicher Art. Und dass unser Interesse steht in einer Nachfolge oder bietet eine Stufe in einer allgemeinen Entwicklung der Erkenntnis. Dass wir sozusagen Glieder sind in einer Geschichte der Erkenntnis, die ja von einem allgemeinen Erkenntnis daran geleitet wird. Sondern jeder Einzelne gerät in eine sehr spezifische Situation, in eine sehr spezifische Lebenssituation, versucht in dieser Lebenssituation zu überleben, entwickelt gewisse Erkenntnisse, entwickelt gewisse Praktiken, entwickelt gewisse Verfahren, wie er das tut, lässt sich mehr oder weniger orientieren, summiert diese Eindrücke in gewissen Schriften oder vielleicht fixiert in gewissen technischen, praktischen Verfahren und dann stirbt. Und da kommt noch jemand in einen anderen Teil der Erde und tut das Gleiche. Und man kann nicht sagen, dass die Erkenntnisse, die einer gewonnen hat, in einer logischen Beziehung stehen zu Erkenntnissen der anderen gewonnen hat. Was Hegel immer noch vorausgesetzt hat. Das heißt, das Wissen ist fragmentarisch, grundsätzlich fragmentarisch, war auch Erkenntnis der Interesse und Bedingungen, unter denen diese Erkenntnisinteresse funktioniert, sekundär und fragmentarisch. Das bedeutet, dass alles, was verschiedene Erkenntnisformen miteinander verbindet und diese Erkenntnisformen determiniert, ist der materielle Praxis selbst. Das heißt, die Bedingungen, unter denen Erkenntnis jeweils entsteht, definiert die Form und der Inhalt dieses Erkenntnisses. Und auch die Ausrichtung, der primäre Ausrichtung des Erkenntnisinteresses. Wir haben also bei Marx eine dieser berühmten Umkehrung der hegelischen philosophischen Praxis. Wir haben nicht die unterschiedlichen Formen der Existenz, die alle in einem Erkenntniszusammenhang erkannt werden und ihre Einheit wird durch die Einheit der Erkenntnis hergestellt. Wir haben stattdessen partielle Erkenntnisse und partielle Praktiken, die vereinheitlicht werden dadurch, dass sie alle in einem materiellen Prozess stattfinden. Allerdings, dieser materielle Prozess kann von uns nicht in ihrer Einheit überblickt werden. Wir haben sozusagen nur partielle Interessen und partielle Interessen. Das wurde dann auf eine Formel gebracht, die hieß sein bestimmtes Bewusstsein oder materielle Bedingungen bestimmen die Ideologie oder die äußeren Bedingungen der Existenz determinieren die Verfassung der Innerlichkeit, in welcher Form auch immer. Diese Formulierung, die so zentral war für die Entwicklung des marxistischen Denkens, sowohl theoretisch wie auch politisch, hat über politische Konsequenzen werde ich sprechen, das hat ganz, ganz harte politische Konsequenzen. Dieser Gedankengang war von Anfang an sehr angreifbar. Ich verfolge zunächst einmal nicht die politische, sondern sozusagen die erkenntnistheoretische Linie. Sehr angreifbar, weil man gedacht hat, ja gut, aber was ist doch dieser Bereich der Erkenntnis? Was ist das Innerliche? Was ist der Geist? Was ist das Bewusstsein, die ja determiniert werden sollen durch die materielle Bedingung? Wenn wir auf der anderen Seite materielle Bedingungen haben und die ja bilden eine solche materielle Einheit, wo kommt der Geist her, von dem wir annehmen, dass er determiniert werden könnte, sollte, wie auch immer? Und wie ist dieser Geist verfasst? Wenn der Geist ist verfasst, so wie die Menschen das immer gedacht haben, das heißt, der Geist ist immateriell. Ja, der Geist ist eine Summe der Gedanken, eine Summe der Erlebnisse, eine Summe der Evidenzen, eine Seele, wie auch immer, dann ist es nicht einzusehen, wie die materiellen Bedingungen diese geistige Realität letztendlich beeinflussen, ganz davon zu schweigen, determinieren können. Ja, aber das Materielle kann doch das Ideelle nicht determinieren. Wenn die Gedanken, wenn die Gefühle nicht materiell sind, wie können die materiellen Bedingungen überhaupt auf sie einwirken? Ja, sie gehören zu verschiedenen Seinsbereichen und es ist überhaupt nicht klar, wie diese Seinsbereiche miteinander kommunizieren. Deswegen viele haben gesagt, was Hegel sagt, das verstehen wir. Hegel sagt doch nicht, dass die Ideen wirken ein auf die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit bleibt so, wie sie immer ist. Hegel sagt nur, dass in der Gedankenwelt wird ein besseres Erkenntnis der Außenwelt erreicht. Ja, und dadurch bekommt das Individuum eine Wirksamkeit in der Außenwirklichkeit, die dieses Individuum früher nicht hatte. So kann man auch erklären, wie die Korrelation zwischen der Seele auf der einen Seite oder Vernunft oder Geist auf der anderen Seite und der Wirklichkeit, der materiellen Wirklichkeit auf der anderen Seite, wie diese Korrelation funktioniert. Also bei Hegel ist es klar. Bei Marx ist es tatsächlich nicht klar. Weil wie kann man das wirklich erklären, dass es eine umgekehrte Wirkung stattfindet? Wie kann man erklären, dass das Reale, auch das Irreale, Immaterielle überhaupt eine Zwanglichkeit? Und das hat politische Konsequenzen, auf die ich hier dann später zurückkomme. Nun, Althusser machte als einziger oder als erster einen Durchbruch an dieser Stelle, das muss man sagen. Indem er sehr konsequent sagt, dass es keine seelische oder geistige oder immaterielle Prozesse überhaupt gibt. Ja. Er verwirft total das Determinismusmodell, er verwirft die ganze Tradition des klassischen Marxismus und sagt, es gibt nur materielle Prozesse, die aufeinander einwirken. Es gibt überhaupt keine Seele, keinen Geist und sonst nichts, was immateriell wäre. Und so ist dieses ontologische Problem dadurch erledigt. Also was er jetzt braucht, ist zu erklären, wie diese Praktiken funktionieren, die wir als irreelle oder als geistige verkannt haben. Also für ihn, er sagt das nicht explizit, aber für ihn ist der Marx immer noch Opfer eines gewissen Verkennens. Ja. Marx immer noch folgt einer gewissen Tradition und schreibt den geistigen Prozesse zu, die eigentlich keine geistigen sind. Ja. Und er fragt sich dann, womit operiert sich das, was wir den Geist nennen? Ja, und sicherlich, er kann in dieser Form diese Frage stellen. Deswegen sagt man, dass er strukturell ist, dass er überhaupt nicht strukturell ist, ja, im klassischen Sinne des Wortes. Sondern er benutzt eine gewisse Figur, die er von Saussure übernimmt. Ja. Oder aus einer gewissen strukturalistischen Tradition übernimmt. Aber er ist an sich überhaupt kein Strukturalist als Philosoph. Ja. Er steht nicht in dieser Tradition. Er benutzt nur bestimmte Effekte dieser. Nämlich er sagt, was stellen wir uns vor, wenn wir sagen, dass wir mit Gedanken operieren, dass wir überhaupt denken, was ist das für ein Prozess, oder fühlen oder was auch immer. Und die Antwort ist tatsächlich von Saussure übernommen. Er sagt, wir operieren letztendlich nicht mit Gedanken und nicht mit Gefühlen, sondern mit Zeichen und Buchstaben und Lauten und so weiter und so fort. Das, was wir als Gedankenwelt verkennen, ist eigentlich die Sprache und gewisse symbolische Zeichensysteme. Und symbolische Zeichensysteme und die Sprache inklusive sind keine irreale Objekte, sondern sind durchaus reale Objekte. Ja, was auch immer ich sage, was auch immer ich benutze als Element meines Diskurses, zum Beispiel alle diese Worte und so weiter, sind alle materielle Objekte, sie existieren in der Zeit und im Raum. Sie sind Lauten zum Beispiel, wenn es um die gesprochene Sprache handelt, oder sie sind geschriebene Worte und so weiter und so fort. Genau das Gleiche kann man sagen über alle emotionalen Prozesse. Es gibt bestimmte Zeichen der Emotionalität, es gibt bestimmte Zeichen der Religiosität und was auch immer. Das heißt, wir operieren mit einer Zeichenwelt, wenn wir zu uns selbst sprechen und selbst fühlen. Wir operieren immer noch mit einer Zeichenwelt. Und mit einer Zeichenwelt zu operieren, bedeutet eine materielle Praxis. Das heißt, es gibt grundsätzlich keinen Unterschied, also keinen Seinsunterschied. Ein ontologischer Unterschied zwischen einem Landarbeiter, ja, der irgendwelche Kühe melkt, ja, und einem Philosophen, der irgendwelche Abhandlungen schreibt. Ja, in beiden Fällen ist es eine ermüdende Tätigkeit, die dazu führt, dass in einem Falle so weiße Milch herströmt, in anderen Falle schwarze Worte sozusagen sich anhäufen. Ja. Aber im Grunde ist es eine Produktion, eine materielle Entität. Und diese materielle Entität wird dann distribuiert. Genauso wie wir zum Beispiel diese Milch dann verpacken und dann distribuieren und verkaufen. Genauso werden Bücher dann sozusagen, wir verpacken diese Texte in Bücher, distribuieren dann diese Bücher. Das heißt, das, was wir verkennen, das, was auch Marx verkannt hat, als eine ideologische, eine ideelle, eine geistige Tätigkeit, das alles ist eigentlich eine durch und durch materielle Praxis, die sich von ihm nichts unterscheidet von jeder anderen materiellen Praxis. Was uns nur fehlt, das ist die Fähigkeit, das ist der, sozusagen die Theorie, das ist die Praxis, diese materielle Tätigkeit als solche aufzufassen und sie als solche zu beschreiben. Und wie diese Beschreibung ja funktioniert, haben wir im Großen und Ganzen im Vortrag gehört. Ja. Das sind sozusagen offiziell instituierte, gesellschaftlich organisierte, auf einer industriellen Basis arbeitende Apparate, die so etwas wie Texte produzieren, Positionen produzieren, Rituale produzieren, Distributionsmechanismen produzieren, Verkaufsmechanismen produzieren, Evaluierungsmechanismen produzieren und so weiter und so fort. Und an keiner Stelle der Arbeit dieser Mechanismen können wir so etwas finden wie eine Subjektivität. Ganz im Gegenteil, diese Subjektivität ist nur eine Operation, was wir Subjektivität nennen, ist eine Operation der Zuschreibung eines gewissen Namens, ja, nicht wahr, an einen gewissen Text. Und diese Operation ist einfach eine gesellschaftliche Operation und die folgt sozusagen der gleichen Produktionsbedingungen jeder andere. Das heißt, diese Seele oder der Geist sind einfach nicht zu finden. Das war absolut revolutionäre Erfahrung. Absolut revolutionäre Erfahrung. Kann nur verglichen werden mit Lacan und geht in parallel, ja, in gleiche Zahlen, 50 Jahre. Wo Lacan im Grunde sagt, Lacan ist mit gleichen Problem konfrontiert. Nämlich, wenn die Psyche des Menschen so funktioniert, wie Freud das beschrieben hat, das heißt, es gibt das Bewusstsein, das Bewusstsein verdrängt etwas und dann entsteht der Bereich des Unbewussten und dann dieser Bereich des Unbewussten bestimmt das Bewusstsein. So fragt man auch wie. Ja. Das heißt, wie dieses Verdrängte wirkt überhaupt aus das Bewusstsein. Und viele Kritiker haben genauso wie im Falle von Marx gesagt, wie man das Unbewusste erkennt. Ja, das kann man erklären. Diese Wirkung kann man erklären. Wie man umgekehrt, aber das Unbewusste auf das Bewusstsein wirkt, das kann man nicht erklären. Nur Lacan macht im Grunde die gleiche sozusagen Denkbewegung, wie, aber nicht so konsequent und nicht so gut, ja, muss man sagen, wie Althusser, weil es nicht so gut im Denken ist. Aber im Wesentlichen sagt er, das Gleiche, es gibt kein Bewusstsein. Alle Prozesse sind unbewusst. Ja, zum Beispiel denken wir, dass wir Phallus haben, aber wir haben keinen Phallus. Ja? Das ist nur das, was wir im Spiegel sehen. Aber was wir im Spiegel sehen, das ist halt das, was wir im Spiegel sehen, ja? Und nicht das, was es in uns gibt. Also alles, was wir als Bewusstsein verkennen, sind entweder bestimmte Zeichen oder bestimmte unbewusste Zustände, die wir dann uns zuschreiben, Subjekten auch nach gewisser Regel des Narzissmus. Ja? Also er meint, dass sozusagen das Bewusstsein ist Effekt einer narzisstischen Verkennung des Unbewussten, einer narzisstischen Zuschreibung, die selbst eine Unbewusste ist. Ja? Und in diesem Sinne, es gibt kein Bewusstsein, und da es kein Bewusstsein gibt, im klassischen Sinne, dann entfällt auch das Problem der Determinierung oder Beeinflussung dieser heterogenen Seinsbereiche. Also was die beiden Denker anstreben, das ist sozusagen Auslöschung dieser Seinsheterogenität, ja, in Richtung absoluter Materialität. Jetzt gibt es sicherlich bei Althusser noch Überreste des alten Idealismus. Ja. An einer Stelle haben Sie das auch bemerkt. Er macht so etwas wie immer noch eine Unterscheidung zwischen Ideologie und Wissenschaft. Eine Unterscheidung, die in der Praxis selbst nicht zu begründen ist. Es ist nur eine Wertung, wenn man sagt, es gibt wissenschaftliche Apparate, es gibt nicht wissenschaftliche Apparate. Es ist eine Wertung, es ist keine seinsmäßige Definition. Es gibt auch andere Punkte, wo er relativ inkonsequent ist. Nun, diese Punkte werden sofort bereinigt. Ja? Schon Foucault, nicht wahr, beschreibt Wissenschaft als System der ideologischen Apparate und löscht völlig ja Unterscheidung aus zwischen ideologischen Apparaten, wie sie bei Althusser beschrieben worden waren. Das war unmittelbar der nächste Schritt hier nach Althusser. Und wissenschaftliche Apparaten und dann Derrida, der war Student und Doktorand bei Althusser, da hat sehr schnell diese Theorie des Rufes hier, nicht wahr, Anrufung und so weiter in der ganzen Sache. Und auch der Signatur, also in der ganzen Sache, der Konstruktion der Subjektivität. Überführt. Nun, das ist sozusagen die Wende, und ich möchte jetzt sozusagen diese erkenntnistheoretische Pferde verlassen und zurückzukommen zu der Frage nach der politischen Wirkung. Weil sowohl Marxismus wie auch Freudsche Theorie in ihren Entwicklungen sehr massiv bestimmt worden waren von der politischen Konsequenz. Nun, was es bedeutet, das Sein bestimmt als Bewusstsein? Was bedeutet das politisch? Das bedeutet nichts anderes, als dass die Intellektuelle keine Berechtigung haben, ihre eigenen Interessen in der Gesellschaft zu vertreten, weil sie in der politischen Praxis oder materiellen Praxis nicht verankert sind. Also die Intellektuelle sind entweder als Intellektuelle, als Träger des Geistes, ja, als Träger der Erkenntnisinteresse. Sie sind entweder bürgerlich, das heißt, sie denken, dass sie ihre Erkenntnisinteresse vertreten, eigentlich vertreten, aber bürgerlich Interesse, oder sie stellen sich direkt als Träger des Interesses oder proklamieren sich direkt oder formulieren sich direkt, positionieren sich direkt als Träger des materiellen Interesses der Arbeiterklasse. Ja, das heißt, was dieser Sein bestimmte Bewusstsein politisch bedeutet hat, war die Forderung an die Intellektuelle, sich gesellschaftspolitisch eindeutig zu definieren, an ihrer Autonomie zu verzichten, an ihrer Autonomie radikal zu verzichten und sich in den Dienst zu stellen, entweder explizit in den Dienst des Bürgertums oder explizit in den Dienst der Arbeiterklasse. Also explizit sagen, was für Interesse sie verfolgen, die hinter ihrem angeblichen autonomen Erkenntnisinteresse verdeckt bleiben. Nun, diese Forderung war zweierlei problematisch. Und deswegen diese Umkehrung des Marxismus hatte sozusagen an zwei Stellen politische Probleme erzeugt. Einer war, viele Intellektuelle wollten es nicht. Ja. Viele Intellektuelle haben gesagt, na gut, es gibt zwei Sphären. Eine Sphäre ist die Sphäre der materiellen Interesse, der gesellschaftlichen Produktion, des Klassenkampfes und so weiter und so fort. Das ist sozusagen, das geben wir alles zu. Ja. So ist das. Ja. Gut. Es gibt aber eine zweite Sphäre, das sagt doch auch Marx, es gibt eine zweite Sphäre. Und das sagt er, ja. Es gibt die Sphäre der Ideologie, es gibt die Sphäre der Kunst und es gibt die Sphäre der Wissenschaft und so weiter und so fort. Es gibt sozusagen Ideale, Sphäre des Idealen, ja, das Gedankliche, das Spirituelle und was auch immer. Und diese Sphäre hat ihre eigenen Gesetze und eigene Errungenschaften, eigene Kriterien. Zum Beispiel der Auswahl der guten künstlerischen Werke, der guten Gedanken, der guten wissenschaftlichen Theorie. Es gibt sozusagen Logik, es gibt das und es gibt jenes. Das macht die Autonomie des intellektuellen Lebens aus. Ja. Das bedeutet, auch wenn wir akzeptieren, dass der Intellektuelle im Wesentlichen, also im sozialen, größeren sozialen Kontext, sich an eine bestimmte Position oder sich zu einer bestimmten Position bekennen müssen. Diese Bekenntnis setzt aber voraus doch eine gewisse Autonomie der eigenen Praxis. Ja, so. Nun, das war die Theorie des Engagements. Die Idee des Engagements war die führende Idee seit dem Moment, als Marx mit seinem Projekt aufgetreten ist, praktisch bis heute. Ja? Alle sprechen von Engagement, nach wie vor. Ja? Der unaufgeklärte Teil des Publikums spricht über Engagement. Unreflexiv. Was ist Engagement? Die Möglichkeit des Engagements ergibt sich aus diesem deterministischen Modell, die Möglichkeit selbst. Das heißt, ergibt sich aus einer Trennung zwischen der autonomen Sphäre des Geistes oder der Kunst und so weiter und so fort, auf der einen Seite, und einem gesellschaftlichen Prozess auf der anderen Seite, materiellen Prozess auf der anderen Seite. So dass die Künstler, Intellektuellen und so weiter engagieren sich, das heißt bekennen sich aus dieser Position der Autonomie heraus zu einer oder anderen gesellschaftlichen Gruppe. Das ist genauso, was angeklungen war, ja, nicht wahr, da war so eine nette, nicht wahr, wir haben im Kontext von Diedrichsen Besprechung, da war so eine nette Rockgruppe, die sich für den Kampf gegen den Rechtsradikalismus engagiert hat. Ja, also das Modell geht davon aus, dass es so etwas wie eine Rockmusik gibt. Und Rockmusik an sich ist eine reine autonome künstlerische Tätigkeit. Nun ist mal diese Tätigkeit da, kann das symbolische Kapital, ja, wie Bourdieu das sagt und so weiter, der ganz traditionelle und unkritisch denkt, ja, also eher im Sinne eines unkritischen Marxismus, kann dann sozusagen im Sinne des Engagements investiert werden in eine gute oder auch schlechte gesellschaftliche Sache. Ja, zum Beispiel für den Öffentlichkeit oder gegen den Öffentlichkeit. Also zunächst einmal schafft man sich einen Raum und dann bekennt man sich. Das ist ein liberales Modell. Ein liberales Modell. Setzt eine demokratische, liberalistische Geschichtsausfassung und Gesellschaftsausfassung voraus, wo die Menschen entscheiden können, wofür sie sich engagieren und engagieren sich. Ja. Das heißt, diese Trennung zwischen, plus Determinismus, aber vor allem Trennung zwischen, zwischen geistigen und gesellschaftlichen Praxis, war sozusagen der Ausgangspunkt für alle Formen des Revisionismus und liberale Lektüre des Marxismus im 19. und 20. Jahrhundert. Ja. Und man immer gesagt wird, ja, man muss ja unterscheiden zwischen zwei Sphären und dann darum Gedanken machen, wie sie dann korreliert werden sollen, wie eine Sphäre die andere beeinflusst und wann, was für Konsequenzen man daraus zieht. Eine radikale Praxis war immer eine totalitäre Praxis, ja, es war gewesen, die ja aber behauptet hat, sowas gibt es ja nicht. Es gibt nicht eine Freiheit des Engagements, sondern es gibt einen Klassenkampf und dieser Klassenkampf als Teil der gesellschaftlichen Praxis zwingt einen in eine oder andere Richtung. Sozusagen, der Mensch wird in einen Klassenkampf engagiert oder sozusagen involviert, nicht durch eine individuelle Entscheidung, nicht weil er sich freiwillig engagiert für eine oder andere Seite, sondern weil dieser Mensch einbezogen wird in diesen Kampf. Das war übrigens der Grund für den Terror in Bezug auf die Intelligenz nach der Russischen Revolution 1917, ja, wo auch Louis Aragon, ja, nicht wahr, in seinem früheren Poem Ura Ural schreibt, es ist nichts Besseres zu sehen, als wie die Intellektuellen erschossen werden. Also ist eben der Punkt, man hat gesagt, der Terror gegen die Intellektuelle ist gut, auch wenn sie nichts getan haben. Haben zwar nichts getan, aber sie sind sozusagen in Klassenkampf geraten. Ja, Klassenkampf ist nicht etwas, was man frei wählen kann, sondern gerät in einen Klassenkampf. Und wenn man nicht erschießt, wird man erschossen. Ja, so. Man muss sozusagen, es gibt keine neutrale Lage, in der man sich bekennen oder nicht bekennen kann. Es gibt keine Autonomie des geistigen Lebens, sodass man sagen kann, warum erschießen sie mich? Ich habe doch nichts getan, ich habe mich zu einem anderen Lager auch nicht bekannt. Ja. Dafür hatten sie Antwort bekommen, wer ist nicht mit uns, ist gegen uns. Dann ist die Sache nicht. Nun scheint diese Lösung eine logische zu sein. Ja. Ist aber nicht, weil plötzlich die ganze Intellektualität auf der anderen Seite auftaucht. Jetzt auf einer radikalen. Nämlich man fragt sich dann, wer erschießt hier eigentlich? Und stellt sehr schnell fest, es ist nicht die Arbeiterklasse, die erschießt. Es ist die Partei, es ist die Führung der Partei, das heißt, es sind letztendlich Intellektuelle. So kommt die Frage, warum, wenn man einen materialistischen Determinismus systematisch anwendet und für die Grundlage des eigenen Handels nimmt, warum am Ende kommen doch die Intellektuellen an die Macht? Und das waren alle Intellektuellen, da war doch keine Arbeiter da. Ja, was ist passiert? Dann sagt man, da sind die Intellektuellen, die ausgewählt worden waren durch die materielle Praxis. Das heißt, einige Intellektuelle wurden sozusagen negativ ausgewählt, andere Intellektuelle wurden positiv ausgewählt. Das ist fast wie eine kalvinistische Theorie der göttlichen Vorsehung, ja, nicht wahr, der frühprotestantische. Einige sind dafür ausgesehen, sozusagen zu regieren und gerettet zu werden und zwar noch vor der Geburt. Ja. Und andere wurden noch vor der Geburt aus der Welt unterzugehen und in Hölle zu schmoren. Ja. Diese klassische revolutionäre Antwort, die damals schon Calvin gegeben hat, die wurde immer wieder gegeben, auch in der russischen Revolution. Das heißt, diese diese Klassenkampf, dieser Vorgang der materiellen Gütererzeugung wurde verstanden als ein schicksalhafter Prozess, als ein Ananke, als ein Schicksal, das die Menschen von Anfang an entweder verdammt oder rettet. Ja. Ohne dass die Menschen selbst diesen Prozess erkennen können, sie können nur diesen Prozess durchleben. Sie können weder bekennen sich zu diesem Prozess noch ein Engagement treffen, sondern sie sind ihm unterworfen. Und zwar, sie sind ihm unterworfen, auch wenn sie Sieger sind. Es ist egal, ob sie Besiegter sind oder Sieger, sind ihm unterworfen. Wer heute Sieger ist, ist morgen auch am Begriff. Das war der Ausgangspunkt für die Theorien von Althusser plus noch ein zusätzlicher Dreher. Ohne diesen zusätzlichen Dreher hätte diese Theorie so nicht formuliert werden können. Und das waren die im Gefängnis geschriebenen Tagebücher von Gramsci, die gerade um die Zeit gleich nach dem Krieg publiziert worden waren und auf die Intelligenz in Frankreich eine bis jetzt bleibende Wirkung gemacht haben. Nämlich die Gramsci hat gesagt, warum alle Arbeiter und warum alle Bauer gingen zu Faschismus und nicht zu uns. Wir sind doch sozusagen auf ihrer Seite gewesen. Sie sind aber Faschisten geworden. Und er hat gesagt, weil die keine Proletarier mehr sind. Eigentlich sind sie alle schon Kleinbürger geworden. Die wahren Proletarier sind die Intellektuellen. Sind die Proletarier des neuen Zeitalters? Sind die Opfer neuen Herrschafts- und Erkenntnisprozesse? Die sind eigentlich die neue Klasse, die uns tragen wird. Und um die müssen wir kämpfen. Und das ist die Idee eines intellektuellen Proletariats. Ja, die Arbeiter der neuen Massenapparate. Diese Arbeiter haben wirklich ihren Aufstand gemacht in 68. Im Grunde war die tragende Schicht eben diese, die hier beschrieben worden sind. Das heißt, die Proletarier der Ideologieproduktion. Und mit diesen zwei Gedanken im Hintergrund macht Althusser diese Theorie. Erstens, die Theorie ist explizit, auch parteipolitisch und so weiter, gerichtet gegen Sartre, Existenzialismus und Theorie des Engagements. Das war der erste Gegner und der wichtigste Gegner. Sie wissen, dass Althusser immer umgeben worden war von hohen Funktionären der Kommunistischen Partei. Und seine Frau, die er am Ende seines Lebens erwürgt hat, war ihre Zeit lang Mitglied des ZK der Französisch-Kommunistischen Partei und sogar der Politbüro. Und er war immer sozusagen auf der Linie, zunächst einmal politisch gesehen, zunächst einmal auf der Linie. Und seine Aufgabe hat er darin gesehen, gegen diese Theorie der Engagements zu kämpfen. Also die Intellektuellen sollen nicht freischwebende Repräsentanten des Geistes sein, die sich mal so engagieren, sondern sie müssen Kader sein. Sie müssen Kader sein in bestimmten Apparaten, ideologieproduzierenden Apparaten. Entweder bürgerliche Ideologieproduzierenden Apparaten, wissenschaftliche produzierenden Apparaten, kunstproduzierenden Apparaten oder auch kommunistischen Apparaten. Er hat nicht geglaubt, dass der Mensch als Intellektueller anders sein kann als Apparatschik. Was ihn sozusagen getroffen hat, das war diese Sartre'sche Unterscheidung zwischen Apparatschik auf der einen Seite und Freiheit gesehen auf der anderen Seite. Und er hatte dem nicht unterliegen wollen. Das sagte ich auch Apparatschik. Aber es ist ein Apparatschik eines anderen Apparates. Ja? Es gibt nur Apparate, es gibt nur Apparatschiks, es gibt keine intellektuelle Klasse im Sinne des Wortes. Und alle diese Apparatschiks sind die Proletarier. Eine neue Industrie, die ist mediale Ideologie, Zeichen, Wissenschaft produzierende Industrie. Und Sartre soll nicht glauben, er ist besser und kann sich engagieren. Also dieses Engagement hat als Beleidigung. Und die Theorie war es eine Antwort auf diese Beleidigung. Gut. Der zweite Punkt war sicherlich die Radikalisierung des Klassenkampfes. Also man kann sagen, gut, jetzt haben wir eine liberale Gesellschaft des westlichen Typs, die Freiheit, die politische Freiheit erlangt, und wir können uns für eine Partei oder für andere Parteien engagieren. Wir können den wählen und den wählen, wir können das tun und jenes tun. Das ist sozusagen das Ende des Klassenkampfes. Und er sagt, das ist nicht das Ende des Klassenkampfes, sondern es ist völlig egal, für welche Partei sie engagieren. Es ist nur wichtig, in welchem Apparat sie arbeiten. Und in unserer Gesellschaft arbeitet jeder in einem bestimmten Apparat. Und das ist nicht die Frage des Engagements, das ist die Frage des Überlebens. Jeder geht irgendwo hin, wie ich auch, in einem gewissen Apparat arbeiten und sie, und wird davon bezahlt. Und es ist nicht etwas, was man wählen kann, und es ist nicht etwas, was demokratisch gestaltet wird. Es ist etwas, was nach wie vor nach den Gesetzen der Apparatproduktion und nach den Gesetzen des Klassenkampfs funktioniert. Gleichzeitig aber hat er in einen Konflikt geraten. Und das war sein Leben gestaltetes Konflikt und hat ihn, glaube ich, verrückt gemacht letztendlich. Mit der Außerweltheitsanspruch der Kommunistische Partei. Weil wenn alle gleich arbeiten, wenn auch intellektuelle Apparatschik sind und in diesem Sinne auch arbeiten, dann gibt es keinen Seinsunterschied zwischen einem Apparatschik und einem Arbeiter, und es gibt in diesem Sinne nicht so etwas wie ein exklusives Recht, die Arbeiterklasse zu vertreten. Ja, das war der Punkt, an dem diese Orthodoxie, also was Althusser versucht hat, war eine, genauso wie Lacan, sie haben versucht, eine Orthodoxie durchzusetzen gegen die liberale Abweichung. Ja? Das heißt, Lacan hat versucht, Freudsche Orthodoxie durchzusetzen durch die humanistische liberale Abweichung, indem er sozusagen das Bewusstsein kritisiert hat, als Ort einer solchen möglichen Abweichung. Genauso hat auch der Althusser versucht sozusagen, alle Abweichungen von dem strammen orthodoxen Marxismus dadurch zu bekämpfen, dass er der Ort, an dem sie sich verankern könnten, also der Geist, ja, ich weiß nicht, wie das Wort ist, ihnen Stiche gemacht hat und ausgemerzt hat, ja, durch seine Theorie. Was er auch nicht bedacht hatte, wie auch Lacan, ist, dass die eigentlichen Apparate, das war der psychoanalytische Gesellschaft in einem Fall und kommunistische Partei in einem anderen Fall, dieser Seinsunterschied doch benötigt hatten, um diesen Repräsentationsanspruch zu erheben. Also wenn alles ist unbewusst oder wenn alles ist materiell, da wo bleibt die Partei, die das Materielle der Welt vertritt, im Unterschied zu allen anderen Klassen, die materielle Praxis schlägt. Wenn auch jede geistige Praxis, wenn auch jedes Schreiben, wenn auch jede Philosophie, wie auch jede Kunst auch eine materielle Praxis ist, dann warum ist der Arbeiterklasse besser als die Künstlerklasse? Ja, der Künstler ist in diesem Sinne genauso ein arbeitender Mensch. Der denkt nicht, der fühlt nicht, der tut nichts, was ihm vorzuwerfen wäre. Ja, der ist nicht authentisch, er ist alles weg. Ja, er arbeitet einfach wie jeder andere auch. Nun arbeitet er aber einfach wie jeder andere auch. Dazu braucht er dann die Arbeiterklasse. Und das ist interessanterweise gerade der Punkt, an dem 68er Bewegung plötzlich, und das ist sozusagen dieser Konflikt, war 68er Bewegung rebelliert hat gegen die Kommunistische Partei im Namen von Althusserischer Theorie. Zunächst einmal gesagt hat, da wir selbst Arbeiterklasse sind, die in den ideologischen Apparaten arbeiten, und da in ideologischen Apparaten zu arbeiten unterscheidet sich nichts von der Situation als Arbeiter, der in der Fabrik arbeitet, dann sollen wir uns für die Arbeiterklasse auch nicht besonders interessieren. Wir sind das immer schon. Also machen wir unsere Revolution selbst. Und was der Kommunistische Partei uns sagt, interessiert das nicht. Das ist auch ein Apparat unterschieden anderen Eisen. Das heißt, an dem Augenblick, an dem man diese ganze überkommene Rechtfertigungsstrategien der in Frage stellt, liefert man ihnen plötzlich eine viel, viel effektivere Rechtfertigung. Ja? Und das hat sich sofort mit aller Macht gezeigt in der 68er-Bewegung. Und da war der Konflikt vorgegangen. Naja, das ist das, was ich sagen wollte, als eben um der politische und architekturische Kontext umzuschreiben, in dem Althusser seine Ideen formuliert hat und verteidigt hat. Und dann können wir das weiter diskutieren. Nach der Pause.